Wir kommen zum vorletzten Programmpunkt von heute, der da heißt Vortrag und Gespräch mit Thomas Brunner, Dreigliederung als Methode sozialer Erneuerung. Was gibt es zum Thomas Brunner zu sagen? Geboren im östlichen Teil von Baden?
Immerhin Balingen.
Balingen, ja, also ist sehr weit im Osten von Baden, aber es ist doch Baden, würde ich jetzt mal als Badener sagen. Mitinitiator der Freien Bildungsstiftung oder Initiator der Freien Bildungsstiftung. So die Eckpunkte vielleicht, die wesentlichen Details des Lebenslaufs darfst du selbst noch ergänzen, was mir wichtig war zu sagen, Eurythmist, Buchautor, Klassenlehrer. Nein? Kunst-Eurythmielehrer. Okay. In Kiel. Und Erfinder eines Brettspiels, fand ich toll. Welt der Türme. Bei Intellego. Intellego? Ja. Holzspiele. In der Richtung. Ich darf an dich übergeben.
Mille grazie. Ja, vielen Dank. Ich begrüße euch und Sie noch einmal ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir in einer Waldorfschule uns befinden und werde versuchen, auch zum Ende des Vortrags etwas deutlich zu machen, warum das tatsächlich nicht nur historisch von Bedeutung ist, dass Rudolf Steiner also nach der gescheiterten Dreigliederungsbewegung dann mit der Waldorfschule einen Anfang setzen wollte, sondern dass die Art, wie sich die Waldorfschule entwickelt hat, natürlich mit dem heutigen Stand der Dreigliederungsbewegung wesentlich zusammenhängt. Das ist ja die größtentfaltetste, kann man sagen, die größtentfaltetste Initiative Rudolf Steiners. Wir haben noch die Landwirtschaft, wir haben noch viele andere Bereiche, aber die größt etablierteste Bewegung weltweit ist die Waldorfschule. Und insofern ist natürlich von hoher Bedeutung, wie stellt sie sich in die Gesellschaft, als was wird sie wahrgenommen und als was wird die Freiwilligung andererseits wahrgenommen, insbesondere von denen, die heute die Schule betreiben. Auf den Zusammenhang möchte ich etwas deutlicher am Schluss hinführen. Zum Anfang ein Wort Rudolf Steiners, nachdem Ulrich Rösch ja schon sehr, sehr schön und sehr vielfältig und auch sehr lebendig eingeführt hat in die, ja, in den Lebenszusammenhang dessen, was man nennen kann, das Realisieren eines Lebens. Wo wir heute viele Pathologien erleben können, viele Pathologien charakterisieren können. Und er hat schon eine Empfindung geweckt, wie wir ja, in eine andere Verfassung kommen, als die, die uns heute doch durch die bestehenden Strukturen aufgehängt wird. Dass diese bestehende Situation trotz allem natürlich wesentlich damit zu tun hat, wie wir als diejenigen, die schicksalsmäßig mit Rudolf Steiner in Beziehung getreten sind, wie wir diesen Impuls auffassen, was wir davon auffassen. Das versuche ich darzustellen, indem ich versuche, Dreigliederung als etwas Methodisches darzustellen. Methodisch im Sinne, wir haben hier nicht nur ein Ziel, also eine Utopie, sondern wir haben hier selbst eine Methode angelegt. Das Zitat, was ich als Motto vorne hinstellen möchte, lautet: Sehen Sie, derjenige, der wirklich denken kann, der weiß etwas, was gar nicht unwichtig ist. Über alles, was er richtig denkt, hat er irgend einmal falsch gedacht. Eigentlich weiß man nur dasjenige richtig, von dem man die Erfahrung gemacht hat, was es in der Seele bewirkt, wenn man darüber falsch gedacht hat. Aber auf solche innere Entwicklungszustände lassen sich die Menschen nicht gern ein. Deswegen verstehen heute die Menschen einander so wenig. Die soziale Grundforderung unserer Zeit, in geänderter Zeitlage. Rudolf Steiner, 6. Dezember 1918. Ich möchte ein Beispiel am Anfang nennen, ein recht krasses, bis in die Öffentlichkeit gewirktes Beispiel. Sie kennen alle Helmut Zander, der sich seit einigen Jahren als der große Spezialist für Anthroposophie in Deutschland aufspielt. Dieser Mensch hat ja alle Fachgebiete beschrieben, beurteilt, kategorisiert und mehr oder weniger auch verurteilt. Und selbstverständlich gibt es auch in diesem großen, doppelbändigen Werk eine Abfassung zum Thema soziale Dreigliederung. Wie es Herrn Zander eben erst einmal geht, geht es durchaus auch vielen Anthroposophen. Sie lesen Dreigliederung in Parallelität der soziale Organismus zum Natürlichen. Und da schließen sie, also ich nehme mal die Lemniskate von Ulrich Rösch, da schließen sie, also der Nervensinn des Menschen, der Lungenherzmensch und der Stoffwechsel Gliedmaßenmensch in Parallele zu den drei Gliedern Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaft. Das findet man wunderbar dargelegt bei Herrn Zander. Also der Spezialist der Dreigliederung und der Anthroposophie verkündet jetzt in einem universitär anerkannten Werk, was auch in der Zeitauflage nochmal so rauskommt, in der Biografie, die er dann geschrieben hat, auch noch einmal. Er schließt deshalb, aha, Rudolf Steiner will aufbauen noch einmal den platonischen Ständestaat. Das hieß Leerstand, Wehrstand und Nährstand. Selbstverständlich. Und dann kommentiert er das noch so, dass er sagt, ja, Rudolf Steiner ist ja auch Esoteriker, das ist was ganz gefährliches, geheimbündlerisches. Er will also eine Elite installieren, die die Menschheit führen wird. Deshalb ist Rudolf Steiner auch ein Gegner der Demokratie. All diesen Unsinn findet man selbstverständlich mit entstellten Zitaten zitiert in diesem Machwerk. Ich zitiere so ein deutliches Beispiel am Anfang, damit sich hier keiner betroffen fühlen muss. Denn die Grundproblematik, in die also ein Herr Zander so stark hineinwirkt, die ist natürlich viel verbreiteter. Die Grundproblematik ist ja die, die dann Rudolf Steiner so bezeichnet, dass er sagt, man meint, von Ideen ausgehend, das soziale Leben gestalten zu können. Und das führt er dann auch anthropologisch aus und sagt, das ist der Grundirrtum im Grunde der ganzen modernen Soziallehre, dass sie ausgehen von einer Anthropologie, die den Nervenmenschen zweifach definiert. Einmal empfängliche Nerven, Wahrnehmungsnerven und einmal sogenannte motorische Nerven. Und wenn man heute noch in den Schulbuch Biologie hineinschaut, 10. Klasse, man findet tatsächlich, da vorne ist ein Fußballtor, da steht ein Spieler. Dann findet man einen Pfeil vom Tor zum Kopf und dann wie so ein Tick-Tick-Männchen einen Impuls in den Fuß. Und in dieser Art wird der Mensch definiert eigentlich als eine Marionette der Sinneswahrnehmung. Also was ich äußerlich wahrnehme, drückt sich mir ein. Ich führe nur aus wie eine Billardkugel, kausal, was mit dem Außen zukommt. Steiner sagt, diese Nerven, die man heute als motorische Nerven definiert, sind ebenso Empfindungsnerven, sind ebenso Nerven der Wahrnehmung. Der gesamte Nervensinnesmensch produziert überhaupt nicht das Denken. Er produziert überhaupt nicht den Geist, sondern er ist nur der Ort des Bewusstseins, wo das Produzierte zutage tritt. Diese Grundproblematik ist für die Frage, wo überhaupt finden wir Geistesleben? Zentral.
In diesem Sinne eben tatsächlich bei Rudolf Steiner dann, das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben, das Geistesleben.
Das Geistesleben als die Stoffwechseltätigkeit des Organismus. Das Nervensinnesleben als das Wirtschaftsleben des sozialen Organismus. Das heißt, im Wirtschaftlichen haben wir eben tatsächlich nicht Triebe auszubilden, also manipulative Triebe, um Gewinne herauszuholen, sondern haben wir Wahrnehmungsprozesse zu organisieren. Auf der anderen Ebene, das Geistesleben hat überhaupt wahrgenommen zu werden. Wir müssen überhaupt Organe bilden im Sozialen, dass das Geistesleben sich überhaupt gefunden kann. Dass das Geistesleben als erneuernde Kraft, als der Bruder Steiner sagt, ernährende Kraft, überhaupt in den sozialen Organismus einfließt. Das vorweg als so eine Grundproblematik. Ich werde versuchen, ein paar andere solche Momente anzudeuten.
Ich habe kurz gefragt, bitte. Was ist der Pfeil?
Ja, der Pfeil ist die heutige Vorstellung motorischer Nerven. Von oben wird ein Impuls ausgesendet, der zu einer Handlung führt. Weil man kann unmittelbar sehen, dass das viel mit der Illusion unseres heutigen Gesellschaftsmodells zu tun hat. Dass wir also von oben Impulse im Grunde im Detail empfangen, was sie zu tun haben. Und das korrumpiert natürlich, wenn das ein Mensch tatsächlich so denkt, das korrumpiert natürlich den ganzen Organismus. Der Kopf ist ein Wahrnehmungsorgan sinnlicher und übersinnlicher, nämlich der eigene Wahrnehmung. Wenn wir in die Gegenwart schauen, Ulrich Rösch hat ja schon die Pathologie dadurch erlebbar gemacht, dass er uns aus der nur betrachtenden Sphäre schon hineingeführt hat in eine tiefere. Rudolf Steiner spricht deshalb nicht nur vom Organismus, sondern er spricht auch vom Psychismus.
Von was?
Psychismus. Psychismus. Und noch eins tiefer gehen, vom Pneumatismus. Das heißt, von einer Ordnung einmal, die aus einem Lebendigen hervorgeht, einmal die aus einem Seelischen hervorgeht, einmal die aus der Wahrnehmung eines Geistigen hervorgeht. Ulrich Röntgen hat auch das schöne Beispiel gebracht, die Dreigliederung so, ja, der Vorstand ist die Rechtsebene, wir sind das freie Geistesleben, wir Kollegen, und die Küche und auch die Eltern dürfen am Wirtschaftsleben der Schule teilhaben. Das ist natürlich ein ganz äußeres Bild, was natürlich überhaupt keine Bewusstseinsentwicklung gemacht hat. Ich möchte nicht sichtbar machen, dass das bereits eigentlich schon ein Weltbild ist, was hier entstanden ist, also diese pragmatische Dreigliederung. Dass diese Dreigliederung schon deshalb entstanden ist, weil wir uns eingenistet haben in bestehende bürgerliche Formen und dadurch eigentlich nur noch Innenwelten ausgebildet haben und das eigentliche Problem verstärkt. Immer deutlicher, seit 1989 tritt dieses eigentliche Problem zutage. Das wurde konzipiert nach 1945 als sogenannte soziale Marktwirtschaft. Das hat aber natürlich ideengeschichtlich viele, viele, viele Jahrzehnte schon Vorarbeit hinter sich. Was heißt das? Was haben wir gegenwärtig? Wir haben gegenwärtig, also wenn ich von der BAD rede, wir haben gegenwärtig einen Staat mit nahezu etwas über 2 Billionen Staatsverschuldung. Die USA ist noch höher prozentual verschuldet, am stärksten verschuldet ist Japan. Interessanterweise tatsächlich der freie Westen. Wir haben im sogenannten freien Westen die höchste Staatsverschuldung. Kein afrikanisches Land hat diese Proportion. Kein afrikanisches Land. Europa, USA und Japan. Wäre China so verschuldet, wäre es zusammengebrochen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir kreditieren mittlerweile bei China. Und man kann natürlich nicht klar machen, was das auf Dauer heißt, wenn Europa zum Schuldner von China wird. Dann werden wir tatsächlich auch uns Menschenrechte einhandeln, die wir eigentlich überwunden haben schon. Menschenrechte. Wir werden einfach gewisse Formen der Bevormundung uns einhandeln. Aber das gehört ja zu diesem einen Modell. Dass wir haben auf der einen Seite den Staat, dass wir auf der anderen Seite haben ein Wirtschaftsleben, was eine enorme Entwicklung gemacht hat, gerade seit 1989. Öffnung der Märkte. Wir haben immer mehr, immer produktiver erzeugt. Wirtschaftliche Waren. So dass jeder ordentliche Ökonom sagt, selbstverständlich, diese Wirtschaft ist im Grunde so vital, ich kann alle Menschen versorgen, Menschen, die Welt. Wir haben eigentlich sogar Überschuss produziert. Das Phänomen dieser Wirtschaft, was natürlich mit diesem Modell des Rechtslebens zu tun hat, was ich jetzt hier einfach mal Staat genannt habe, was im Engeren natürlich tatsächlich der Nationalstaat ist, was eben noch nicht das Rechtsleben ist, was es zu entwickeln gilt. Also wir haben hier ein Wirtschaftsleben, was ein Privatvermögen in der BRD freigesetzt hat, mittlerweile von 11 Billionen plus. Also 11 Billionen plus diese 11 Billionen natürlich nicht so gut gleichmäßig verteilt, sondern die 11 Billionen, wovon alleine 5 Billionen reines Barvermögen ist. Diese 11 Billionen so verteilt, und das ist eigentlich fast ein weltweiter Schnitt mittlerweile, das ist nicht Brasilien oder sonst ein unentwickeltes Land, sondern das ist BRD. Das 10% über 70% dieses Vermögens verfügen. 1% verfügt noch über 39%. Das muss man sich einfach mal trotzdem schmackhaft machen. BRD, also nicht ein korruptes Brasilien oder ein Mafiastaat wie Italien oder sonstiges. Nein, die BRD. Das heißt, hier haben wir offensichtlich eine
Schieflage, eine Pathologie in den bestehenden gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Die alleine schon die Zahlen sichtbar.
Nun, wird ja immer gesagt, wir müssen kämpfen um die hohen Errungenschaften, die uns dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft gebracht hat. Wer ist denn der Vater? Wer ist der eigentliche Vater dieser Gesellschaftsordnung, dieser nationalwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung? Das ist ja nicht Herr Hayek. Herr Hayek ist auch einer, der nochmal versucht hat, diesen freien Markt zu definieren. Aber das ist ja gar nicht das Konzept. Das Konzept ist von Bismarck. Und wir sagen immer, danke, lieber Bismarck, dass du uns die Arbeitslosenversicherung gegeben hast. Danke, lieber Bismarck, dass du uns eine Altersvorsorge, eine Rente organisiert hast. Danke, lieber Bismarck, dass du ein gewaltiges staatliches Universitätswesen finanziert hast. Denn bis 1850 war England führende Wirtschaftsmacht. Hier beginnt auf einmal die Umkehrung von Deutschland als dem Dichter- und Denkerstaat zum Deutschland der Universitäten der Ingenieure. Und dann kann man immer sagen, ja, wir sind Bismarck dankbar, dass er diesen Apparat geschaffen hat. Was hier immer vergessen wird, zwischen uns und Bismarck liegen die ungeheuerlichsten Kriege der Menschheit. Und gerade wenn man sich anschaut, wer hat Hitler gewählt, dann sind es die Staatsbeamten, die durch das Bismarcksche System installiert waren. Die Arbeiter haben ihn nicht gewählt, die waren sozialistisch orientiert. Die Unternehmer waren konservativ orientiert, Freiheit. Auch die Bürgerlichkeit im unternehmerischen Sinne, also die Mittelschicht, hat Hitler kaum gewählt. Gewählt wurde er von dem Riesenheer an staatlichen Beamten.
Und die Industrie war strenger Gegner von ihm sogar. Die Fahrbleibe höchst haben wollten, die kämpfen sogar. So.
Also, ich wollte nur ein Bild erstmal, machen, ja, dass man sich das klar macht. Ich habe noch nichts dazu gesagt, was hier eigentlich die Weichenstellung war. Denn natürlich war Deutschland, zumindest bis 1832, dem Tod Goethes, oder 1835 im Tod Humboldts, ein anderes, was einen anderen Versuch sogar unternommen hat. Da hineingehört auch die Gestalt Caspar Hauser und andere. Also ein Milieu eines anderen Kultur- und Wertelebens, was eine andere Gesellschaftsgestalt bringt. Dazu etwas später. Ich möchte in dieses Zwischenfeld zwischen platonischer Ideenlehre und Neuzeit. Die platonische Ideenlehre hat ja gewirkt durch das ganze Mittelalter. Die katholische Kirche war erst einmal hochgradig platonisch. Aristoteles war ausgedrängt ins Arabische. Das Eigentliche, was hier durch Platon angelegt war, war eben eine Wirklichkeitssicht, die Schein ist gegenüber der Entität der Ideenwelt. Das heißt, die göttliche Welt ist uns gar nicht ansichtig. Dieser göttlichen Welt können wir uns nur, der ganze Weg des sogenannten priesterlichen Mittelalters, nur zugänglich durch den Glauben. Und die Heilige Schrift ist das Offenbarungswort. Und wenn man sich jetzt einfach nüchtern fragt, ja, warum
waren diese Griechen nicht fähig, auch schon Maschinen zu entwickeln? Warum? Diese waren doch großartige Wettbewerber. Warum waren diese Griechen nicht fähig, schon einen Motor zu erfinden, eine Dampfmaschine und anderes?
Weil, das hatten wir kurz als Bild auch schon, weil ja tatsächlich die Erde tabu war, geistig im Grunde in den Griff genommen zu werden. Es war Offenbarung des Geistes, es war Erscheinungswelt. Der denkende Mensch hatte sich im Grunde allein um die ethische Welt zu kümmern. Eine Brückenfigur, die den Platonismus so weit führt, dass er für die Neuzeit eröffnet wurde, ist Nikolaus Cusanus. Eine herausragende Figur des späten Mittelalters, um 1400. Und Cusanus ist derjenige, der beginnt, die Frage zu stellen, wie kann der Mensch einen Zugang in die schöpferische Welt bekommen? Nicht nur empfangend, sondern als Tätiger. Und natürlich war er noch Bischof, er war Kirchennonn, war das ein sehr, sehr langsamer Vorgang und ein sehr gefährlicher Vorgang. Aber vor Luther also beginnt ein Mensch, eine Erkenntnistheorie des Geistes aufzustellen, des menschlichen Erkenntnisvermögens. Cusanus gliedert in eine Vierheit das menschliche Erkenntnisvermögen. Er beginnt mit Sensus, ja, ich sag noch dazu, Sensus im Sinne von sinnlicher Wahrnehmung. Führt weiter über Ratio, dem Verstand, zur Vernunft. Mache ich es auch lateinisch. Also Cusanus Intellectus. Und gibt dem Menschen nicht nur das Vernunftvermögen, also das logische Denkvermögen, sondern er gibt ihm auch die Annahme, die geistempfängliche Seele. So muss er das noch nennen, denn selbstverständlich darf er nicht sagen, er gibt mir den Geist. Es ist noch die Anima. Aber es ist tatsächlich die Seele, die schon Geist in sich erlebt. Und nicht mehr nur durch die Offenbarung der Heiligen Schrift. Wenn man nun anschaut, was diese langsame Aufarbeitung, erkenntnistheoretische Aufarbeitung des Platonismus bedeutet, also der Ideenlehre des Platon, dann heißt es, es wird frei, es wird dem Menschen zugestanden, urteilsfähig zu werden gegenüber der Natur. Wenn man ins frühe Mittelalter zurückgeht, man muss sich einfach mal anschauen, wie die Tiere zum Beispiel beschrieben werden oder die Pflanzen. Die werden alle ja, jenseits der Natur beschrieben, als rein moralisch ethische Instanzen. Der Fuchs, also in der Naturbeschreibung des frühen Mittelalters, der Fuchs ist listig. Aber es ist eine seelische Aussage über eine Naturbeschreibung. Und so weiter. Jetzt beginnt der Mensch, sich der Natur gegenüberzustellen. Und man kann sagen, hier beginnt, indem der Verstand, also Ratio, sich wendet auf die Natur. Es beginnt die moderne Naturwissenschaft. Und im Weiteren kann man sagen, es wird freigesetzt, insbesondere in England, Francis Bacon, durch den empirischen Ansatz, dasjenige, was wir heute technische Produktion nennen, der ganze, im Grunde die ganze technische industrielle Revolution, die jetzt einsetzt, die hinführt zu einer ganz neuen Form und Möglichkeit der Wirtschaft. Intellektus, Vernunft, die sich wendet auf Verstand, das machen die Enzyklopädisten. Die sammeln die Einzelerkenntnisse, die gehen rum. Die sammeln erst einmal und beginnen vernunftgerecht zu ordnen. Es entstehen Enzyklopädien, das heißt das Wissen als Kompendium. Diese Entwicklung führt dazu, dass Weltzusammenhänge der Vernunft zugänglich werden. Das führt zu einem Rechtsbewusstsein, indem ich also zunehmend Abschied nehme von der platonischen Offenbarungswelt, indem ich zunehmend selbst zu denken beginne. Gibt es nicht mehr einen Menschen, der von Geburt an Bauer ist und von Gott an die Stelle gestellt, sondern dieser Mensch entdeckt in sich selbst die Fähigkeit, den Zusammenhang auch historisch sich aufzuordnen. Das heißt, bis zur Französischen Revolution, bis zur Forderung, eines Staates, einer Rechtsvereinbarung, die den Einzelnen, ob Adeliger, Bauer, Knecht oder Bürger, gleich vor das Recht stellt. Das ist im Grunde dasjenige, was hier angelegt wird, in dem frei wird Vernunft, die sich wendet und ordnend tätig wird in der Verstandeserkenntnis. Und dann mache ich erstmal einen Strich. Und wenn wir historisch schauen, was ist jetzt passiert? Dann sehen wir einen ganz gewaltigen Kampf, insbesondere zwischen England und Frankreich. Und die Schlüsselfigur in dem ganzen Vorgang ist Napoleon. Napoleon, der sogar, das kann man wirklich als Bild nehmen, geradezu installiert, eine Kontinentalsperre, der sagt, was hier als einseitige Anwendung auf die Natur aus England kommt, die neue Form auch des Wirtschaftens, die müssen wir, ja, vor der müssen wir uns schützen, um einen Rechtsorganismus aufzubauen in Europa. Und das Phänomenale ist ja bei Napoleon, bei dieser Gestalt, die natürlich letztendlich ihre Mission vollkommen verkehrt hat. Aber immerhin, bekanntermaßen, trägt Napoleon in seiner Tasche eine der Zentralschriften der neuen Anima-Kultur in seiner Tasche, nämlich Goethe, die Leiden des jungen Werthers. Warum ist Goethe, die Leiden des jungen Werthers, eine so revolutionäre Betreuungsschrift? Warum? Weil sie führt den Menschen an die Schwelle, von der Sokrates immer gesagt hat, ich würde sie so gerne übersteigen. Und als er den Becher nimmt, Sokrates, was kann mir Besseres passieren? Ich komme endlich in die Welt, in die ich immer wollte. In die Welt des schöpferischen Geistes, die ich nie erreichen konnte, mit meinem Verstand, mit meiner Logik. Die ganze Thematik, wie sie sich in Deutschland dann im Weiteren abspielt, da ist die Schlüsselfigur erst einmal Immanuel Kant. Immanuel Kant, der permanent diese Stelle thematisiert. Der permanent thematisiert, wäre, also das Konjunktiv, wenn der Mensch so verfasst wäre, dann könnte er aus rein intuitiver Erkenntnis handeln. Dann wäre er wirklich frei. Aber, und das ist erst einmal natürlich eine Absage an jeglichen Absolutismus, das ist ein sehr, sehr positiver Schritt gewesen von Kant, wir wollen nicht die alte Herrschaft, die alte Priesterherrschaft, uns wieder hereinholen, indem wir nun einzelne Menschen autorisieren zu den Weisen, zu den neuen Weisen. Da macht er den Grenzschritt. Das ist ein großes Verdienst. Und das hat etwas sogar erkenntnistheoretisch Richtiges. Weil man ja unter anderem so immer hört, der Rudolf Steiner war ein großer Kantkritiker. Er sagt ja etwas sehr, sehr Wesentliches. Er sagt nämlich, die Wahrheit gibt es überhaupt nicht aus. Das ist schon sehr revolutionär. Also die Wahrheit ist immer ein Subjektives. Die Wahrheit ist nicht irgendwo durch ein Gesetz festzustellen. Die ist so groß, die ist so groß, aha, die ist ein Mensch und die in der Hausarbeit. Nein, der Kantianismus ist also Aufklärung. Erst, bitte! Der Kantianismus ist also Aufklärung im besten Sinne bis zu diesem Schritt. Er verunmöglicht einen Wahrheitsschluss aus einer äußeren Wahrnehmung. Er legt die Wahrheitsfrage in das Subjekt. Und man kann natürlich erst einmal sehen, wie dieses Problem jetzt natürlich erst einmal sich entfaltet. Wäre es nach Kant gegangen, dann wäre die Französische Revolution in dieser Art hätte die nicht stattgefunden. Andere, wie Fichte, wie zum Beispiel Friedrich Schiller, gingen davon aus, dass das Vernunftvermögen jetzt so weit ist, dass tatsächlich der Mensch Gesetze entwickeln könnte, die tragfähig eine neue Gesellschaft hervorbringen. Schiller hat mit Schrecken feststellen müssen, und mit ihm sein Freund Wilhelm von Humboldt, mit Schrecken feststellen müssen, also das war auch eine Lehre im Sinne des ersten Zitates. Er hat mit Schrecken feststellen müssen, ja, gut, das kann man so machen, eine neue Verfassung. Aber damit habe ich die Menschen noch nicht geändert. Damit habe ich die Menschen nicht geändert. Und diese Problematik kollidierte und führte dann im Grunde auch zu Napoleon, der in ganz anderer Weise dann als Diktator auftrat. Das, was hier sich ankündigen wollte, als drittes Glied gesellschaftlich,
wo ich sage, Napoleon hat immerhin den Goethe geschätzt. Und hat also den Weimar zu Goethe-Soldaten gegeben, damit das Haus nicht geplündert wird. Er hat Goethe empfangen. Aber er hat nicht realisiert, dass das Kultur- und Geistesleben keine staatliche Aufgabe ist. Denn mit Napoleon zieht in Preußen ein die Verstaatlichung der gesamten Kultur. Also, wenn wir auf die Schrecken auf das 20. Jahrhundert schauen, es gehören Weichenstellungen dazu, die viel weiter zurückliegen, nicht nur in dieser Zeit, sondern natürlich noch bis ins Mittelalter und so weiter. Es sind Weichenstellungen, die eine enorme Entwicklungszeit hinter sich haben. Und wenn man heute unser Kultur- und Bildungsleben anschaut
und dann einfach zum Beispiel faktisch weiß, die Schulpflicht ist erst 1938 eingeführt in Deutschland. Die war davor so noch nicht nötig. Die Theater in Deutschland sind erst durch Hitler verstaatlicht. In Berlin, das deutsche Theater, steht auch noch drauf, deutsche Theater. Ja, das ist eine Initiativgründung von Max Reinhardt, einem der innovativsten Regisseure in Deutschland vor Hitler, der 1933 sagt, ich gehe, natürlich zum einen, weil er Jude war und musste, aber ich gehe aus einer Gesellschaft, die die Kultur in dieser Art beginnt einzubringen. Also er war schon enteignet und sagte, Kultur kann nur leben, so wie wir es versucht haben, indem wir nie einen Pfennig Staatssubvention genommen haben. Er hat da 10 Theater aufgebaut. Dazu gehört Theater in der Josefstadt in Wien, dazu gehören die Salzburger Festspiele, die alle reine Initiativgründungen waren. Parallel kann man sagen zu Rudolf Steiner. Das Südianer hatte auch eine Pfennig-Staatssubvention. Also was war notwendig? Es waren unendlich viele Bezüge von Menschen notwendig, dass sie bis ins wirtschaftliche Kultur zur Geltung bringen konnten. Dieser Faden ist geschnitten. Wenn wir zurückgehen, dann sehen wir, die ganze Krise, die ganze Problematik, die mit der Napoleon-Zeit und in das 19. Jahrhundert führt. Wir sehen, wie also abgeschnitten ist, durch Napoleon letztendlich, durch die napoleonische Beeinflussung Preußens. Wir sehen, wie abgeschnitten wird eine Entwicklung eines dritten Gliedes, das Friedrich Schiller damals nannte, den ästhetischen Staat, wir würden heute sagen Zivilgesellschaft, bei Rudolf Steiner heißt es Geistesleben, als einer eigenständigen gesellschaftlichen Sphäre, die nicht ein Anhängsel, eine Einnistung in dem staatlichen Apparat ist, sondern die nach eigenen Gesetzen sich verwaltet. Nach eigener Gesetzmäßigkeit. Die politische Figur dieser Zeit ist Wilhelm von Humboldt, der 1808 die Berliner Universität gründet und die Berliner Universität als Bürgeruniversität gründet. Es gibt dankbarerweise die passenden Briefe dazu, die man jederzeit finden kann, an den König von Preußen. Ich möchte auch in pekuniärer Hinsicht, auch finanziell unabhängig sein von der Staatskasse. Denn nur wenn die Bürger die Bildung verantworten, nur dann werden sie sich auch kümmern um das, was darin passiert. Bereits 1811 hat sich der König dieses Prestigeobjekt geschnappt. Humboldt steigt aus, schreibt nur noch in einem Brief, selbstverständlich, weil sonst wäre er woanders gelandet, schreibt in einem Brief, die Universität ist mehr als verloren, denn der Geist ist aus allem Gewicht. Gewichen. Das ganze Bemühen Humboldts ging also dahin, die konkrete Anbindung des Bildungslebens an die Bürgergesellschaft. Wir sehen im Weiteren, das habe ich gesagt, den Goethe gehen, wir sehen Schiller gehen, wir sehen die ganze große Idealistenfraktion. Eine ganz bedeutende Konstellation ist nun noch einmal Friedrich Schiller und Johann Gottlieb Fichte, der jetzt vor 200 Jahren gestorben ist. Fichte ist derjenige, der die Vernunft in radikalster Weise ausbildet. Er ist derjenige, der tatsächlich diese Sphäre ausbildet und kann überwinden in gewisser Weise, indem er den Geist in den Menschen gibt. Das Problem ist immer, er bleibt in der Idee. Er schickt Schiller einen Artikel, also Friedrich Schiller, die Huren, für die Horen, für die Zeitschrift Die Horen. Er schickt einen Artikel, in dem er bittet um Veröffentlichung. Schiller antwortet, ihr System entbehrt des Stoffes. Sie sind einseitig Formpol. Sie argumentieren einseitig eine Idee als ein Allgemeines. Will ich ein Allgemeines mit der Welt in Beziehung bringen, dann muss ich es wiederfinden. Dann muss ich individualisieren können, dann muss ich ein individuelles Wahrnehmen bekommen. Humboldt sagt deshalb zu dieser Problematik, der Verstand sucht seine Totalität in der Welt und kennt keine anderen Grenzen als die auch, die ihrigen sind. Der Wille findet seine in dem Individuum und geht nie über dasselbe hinaus. Genau diesen Anspruch hat aber Fichte. Er schreibt sogar einen Text, wo er seine Leser zum Verständnis zwingen möchte. Also Fichte geht davon aus, man könne ein logisches so fassen, dass es erzieherisch wirkt. Und die deutlichste Offenbarung dieser Annahme ist seine Schrift, der geschlossene Handelsstab. Das muss man sich wirklich anlesen mal und man schaut, wenn man es nicht wüsste, dass das jetzt von Fichte ist, denkt man, es ist ein Fünfjahresplan der SED. Hm. Und tatsächlich.
Der geschlossene
Handelsstaat. Aber damit haben wir ein Modell, was natürlich erreicht ist, als ein von Vernunft-Sozialmodell, der geschlossene Handelsstaat, also ein Vernunftmodell, Gesellschaft zu gestalten aus dem Gesetz heraus. Und man kann dann sehen, wie dieses Modell tatsächlich natürlich immer weiter in Kreise zieht und letztendlich zu den ganzen Nationalitätenkonflikten führt des Ersten Weltkriegs. Denn das waren alles Modelle, diese ganzen Nationalstaaten. Es waren nationalwirtschaftliche Modelle, die alle versuchten, vernunftgeleitete Ganzheiten zu sein. Und insbesondere natürlich Deutschland. Und Hitler ist nichts anderes als die Konsequenz einer solchen Anmaßung. Denn natürlich, wenn es funktionieren soll, dann muss das so gestaltet werden, dass es funktioniert. Ich lese aber mal kurz, um einen Sprung zu machen, ein Zitat eines ganz anderen Herrn, nicht von Adolf Hitler, sondern eines anderen Herrn, damit man sieht, das ist noch nicht ausgestanden. Das Problem ist noch nicht ausgestanden. Ich lese es erstmal, einige kennen es vielleicht. Wir geben uns natürlich nicht der Täuschung hin, dass die Vereinigten Staaten von Europa die letzte und vollständige Lösung aller Probleme der internationalen Beziehungen darstellen. Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das Ziel, das wir anzustreben haben. Wenn nicht eine wirksame Weltsuperregierung errichtet und rasch handlungsfähig werden kann, bleiben die Aussichten auf Frieden und menschlichen Fortschritt düster und zweifelhaft. Doch wollen wir uns in Bezug auf das Hauptziel keiner Illusion hingeben. Ohne ein vereinigtes Europa keine sichere Aussicht auf eine Weltregierung. Die Vereinigung Europas ist der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung dieses Ziels. Also was hier ausgesagt ist, ich sage gleich von wem das ist, was hier ausgesagt ist, ist, wenn der Nationalstaat nicht mehr reicht, dann müssen wir ihn erstmal so groß gestalten, dass er noch handlungsfähig ist als Europa, als Kontinentalblöcke, um letztendlich natürlich eine Weltregierung, einen Weltvernunftstaat einzurichten. Das ist der Einheitsstaat, der heute noch enormer ideologischer Wirkung im Hintergrund ist. Die Utopie der vernunftgeleiteten Gesellschaft. Die also die Kernprobleme, die durch die ganzen Weimarer Klassiker bereits herausgearbeitet wurden, die diese Kernprobleme erkenntnispolitisch nicht kennt. Das ist der Friedensnobelpreisträger Winston Churchill. Man, das ist eine Skizze, aber man sieht ein bisschen deutlicher, wo Rudolf Steiner ansetzt. Warum Rudolf Steiner erst einmal ansetzt bei einer Erkenntnis des Menschen, die den Menschen nicht nur als Naturwesen, nicht nur als Vernunft-Staatsgesellschaftswesen, sondern als geistiges Wesen erfassen kann. Warum diese Thematik von Rudolf Steiner erst einmal eröffnet wird. Man sieht, wie er nun anknüpft. Und da ist eben das sehr Interessante, dass er nicht einfach eine Idee herausstellt, sondern ein Menschenbild zu entwickeln beginnt und vor allem zu unterscheiden beginnt zwischen den verschiedenen Erkenntnisebenen. Insbesondere die Polarität von Natur- und Geisteswissenschaft. Dass das, was in der Naturwissenschaft Gesetz ist, was das Einzelne beschreibt, in der Geisteswissenschaft nicht gelten kann. Ich kann nämlich im Naturgesetzlichen etwas durch eine Allgemeinheit erfassen. Im Kulturellen wird das Allgemeine durch das Individuelle bestimmt. Man muss sich das einfach mal klar machen, das macht sich zwar oftmals nicht mal die universitäre Bildung klar, aus bestimmten Gründen natürlich, dass ein Beethoven eben nicht aus der Gesellschaft zu erklären ist. Ich kann ihn, sobald er da ist, in seiner Gesetzmäßigkeit erforschen. Aber ich kann nicht sagen, das ist doch logisch. So baut sich dieses Werk. Es ist eben mehr als Logik. Goethe hat deshalb den schönen Satz gezeigt: Kant habe zwar die Sinnlichkeit, den Verstand, die Vernunft begründet in seiner beschränkten Art, er habe aber vergessen die Fantasie. So heißt es bei Goethe. Die Fantasie. Das heißt, eine Sphäre, die tatsächlich etwas schafft, was nicht aus irgendeinem Gegebenen abgeleitet werden kann. Wenn wir nun schauen, wie geht Rudolf Steiner die Thematik weiter, ist dann 1919 die soziale Weiterung in Erscheinung getreten. Ulrich Rösch hat ja schon sehr schön uns mit dieser Polarität vertraut gemacht. Ich möchte eine konkrete methodische Darlegung Steiner kurz skizzieren, wie das entstehen kann, was eben diesen Nationalstaat ersetzen kann als ein lebendiges Rechtssystem. Rudolf Steiner macht wiederum so ein Beispiel, wie ich am Anfang gesagt habe, mit den motorischen Nerven. Also ein anthropologisches Bild nimmt er. Die motorischen Nerven, die heute noch tradiert werden. Hier nimmt er das Herz. Er schließt an die weit verbreitete Auffassung, das Herz ist eine Pumpe. Er sagt nun, das Herz ist keine Pumpe, sondern das ist ein Erzeugnis der Polarität, das ist ein Wahrnehmungsorgan und ein Regulierungsorgan. Die Anschauung, die ja auch heute von Herrn Dr. Burs gerückt worden ist, dass man es bei den Herzen zu tun haben mit einer Art Pumpe, die die Blutflüssigkeit nach allen möglichen Orten des Organismus treibt, diese Anschauung, die muss für die Physiologie überwunden werden. Es muss erkannt werden, dass man in der Herztätigkeit das ausgleichende Zusammenwirken der beiden anderen Tätigkeiten des menschlichen Organismus zu sehen hat. Der Stoffwechseltätigkeit und der Nervensinnestätigkeit. Er geht nun weiter und zeigt, wie das in gleicher Weise für den sozialen Organismus zu gelten hat. Im naturgemäßen, lebendigen, dreigliedrigen Organismus hat man es nun zu tun, ich möchte sagen, mit den zwei polarischen Gegensätzen. Auf der einen Seite mit dem geistigen Leben und auf der anderen Seite mit dem wirtschaftlichen Leben. Und jetzt einfach methodisch, dass man sich kurz vergegenwärtigt, wie radikal dieser Ansatz erstmal, wie radikal realistisch dieser Ansatz ist. Dass er nun ausführt, die Rechtsinstitution ist gewissermaßen das Herz des sozialen Organismus und setzt voraus, dass anderes sich entfaltet. Sie setzt voraus, dass andere Kräfte schon da sind. Und wenn man in diesen anderen Verhältnissen Unklarheiten dann hat, dann ist es auch ganz selbstverständlich, dass kein scharf gefasstes Rechtssystem da sein kann. Aber ein scharf gefasstes Rechtssystem wird gerade dadurch zustande kommen, dass man in diesem dreigliedrigen sozialen Organismus sich wirklich entfalten lässt, die den anderen Gliedern des sozialen Organismus ureigenen Kräfte. Das heißt, und das kann man sogar für die große Offensive 1919 sagen, sogar die große Offensive 1919 war keine politische Offensive. Das große Missverständnis, was er ja dann auch kommentiert hat, dass man es als eine politische Utopie verstanden hat. Das war das große Missverständnis. 1922 in Wien, beim sogenannten West-Ost-Kongress, bespricht er dann das Problem und sagt nur, man hat das, was ich als Beispiel geben wollte, für das Wesentliche genommen. Das Wesentliche war aber nicht das Schaffen von Einrichtungen, primär, also jetzt, wir müssen jetzt Änderungen schaffen. Nein, das Wesentliche war die unmittelbare Menschenwürde. Es gibt eine Stelle, wo er das dann den Lehrern deutlich macht. Zuerst einmal kurz noch, wie er es in den Kernpunkten formuliert. Eine Universalarznei zur Ordnung der sozialen Verhältnisse gibt es so wenig wie ein Nahrungsmittel, das alle Seiten sind. Also, das ist eine Kritik am geschlossenen Handelsstaat. Aber die Menschen können in solche Gemeinschaften eintreten, dass durch ein lebendiges Zusammenwirken
dem Dasein immer wieder die Richtung zum Sozialen gegeben wird. Eine solche Gemeinschaft ist das sich selbst verwaltende geistige Glied des sozialen Organismus.
Er hat dann das noch einmal in Oxford konkretisiert. Daher ist die soziale Frage in ihrem tiefsten Sinne zuallererst eine geistige Frage. Wie breiten wir eine einheitlich wirkende Geistlichkeit unter den Menschen aus? Dann werden wir auf wirtschaftlichen Gebieten uns in Assoziationen zusammenfinden können, aus denen heraus sich erst die soziale Frage in einer konkreten Weise wird gestalten und partiell, muss ich immer sagen, lösen lassen. Also ich zeichne nochmal das Herz hin. Die Herzsphäre, also die Rechtslebenssphäre anstatt eines diktatorischen oder reglementierenden Staates, also ein Bindeglied, ein Zwischenglied, ein Vereinbarungsglied zwischen Menschen, wozu sicher als ein Element für die Rechtsordnung die direkte Demokratie gehört und nicht nur die Vertragsabschlüsse mit irgendwelchen Lobbygruppen im Hinterzimmer. Heißt aber im Weiteren, wenn wir das lebendig bekommen wollen, müssen wir einen ganz wesentlichen Schritt vollziehen. Und den vollzieht Steiner und dieser Schritt ist häufig gar nicht gesehen. Wenn wir davon ausgehen, dass das Neue nicht ein schon Gegebenes sein kann, und wenn wir davon ausgehen, dass ich nicht den Plan machen kann, wie andere handeln sollen, dann kann es nur ein konkreter Realisierungsprozess sein. Und jetzt lese ich etwas vor, wie Steiner den dreigliedrigen sozialen Organismus beschreibt, für die Lehrer nämlich dieser Waldorfschule. Dass man sich wundern kann. Die anthropologische Gesellschaft mit der Waldorfschule zusammen ist der geistige Teil des dreigliedrigen sozialen Organismus. Ist. Ja, wo soll er sonst sein? Wo soll er sonst sein? Da draußen? Der realisierte Organismus. Der Bund für drei Lieder muss ein politischer Teil sein. Dazu, ich lade euch alle ein, müssen die Waldorflehrer durch ihren Rat beitragen. Der kommende Tag wäre der wirtschaftliche Teil im Ganzen. Also was ist das herausragend Neue an Steiners sozialer Konzeption? Dass er jegliches Utopische, jegliches Planende, jegliches logisch Erdenkende überwindet und die konkreten Lebenswirklichkeiten beschreibt, in denen er steht. Das ist unendlich bedeutsam. Ich hatte am Anfang angefangen mit diesem Zitat: Derjenige, der wirklich weiß, was denken. Ja, der weiß, je mehr er das realisiert, dass ich an unendlich vielen Menschen vorbeigegangen bin bis jetzt, die meine Schicksalsmenschen sind. Die konkreten Menschen meiner Lebenswirklichkeit sind. Ich bin vorbeigegangen, weil ich den wesentlichen Schritt aus der Philosophie der Freiheit nicht gelernt habe. Der ja heißt, ich muss mich der Idee Erleben gegenüberstellen können. Sonst gerate ich in die Knechtschaft. Ich habe am Anfang angekündigt,
dass ich auf die Waldorfschule zurückkomme. Wenn wir heute sagen, wir sind, ich finde nicht wenig, ich finde es großartig. Also auch toll, dass ihr da seid. Also das wollte ich jetzt nicht sagen, dass wir hier wenig sind. Bitte. Ja, wir sind ja wirklich kräftige Menschen hier. Aber warum das Verhältnis der äußeren institutionellen Entwicklung, auch die ELS-Bank gehört dazu, also dass ich kritischer bin als einer, der halt mit ein paar Initiativen bei der GLS-Bank seit Jahren beteiligt ist und einige Versuche auch in der Mitverwaltung versucht hat. Das ist noch mein Part. Dass aber wenige Wunderfiguren sagen mittlerweile, das ist ein Apparat, den wir so nicht wollten. Herr Barkow, den ich noch in Wien kennengelernt habe, kam und sagte, wir sind die Bank. Jeder Mensch ein Bankier. Jeder Mensch ein Bankier. Ja, selbstverständlich. Jetzt haben wir eine tendenziell gut ausgerüstete bürgerliche Institution, wo ich auch wieder als Bittsteller hingehen darf. Und das ganze Element, wie sie begründet wurde, ist fast ausgelöscht. Das war nämlich, dass 30 Menschen, zuerst 3, dann 5, dann 10, am Schluss 60 am Tisch saßen und zugehört haben, welche Projekte gerade initiiert werden wollen. Oder wer erlebt wo einen Bedarf. Albert Fink sagt mir nur, Herr Brunner, die GLS-Bank macht mir Sorge. Der Mann ist jetzt 80, hat einen Herzkasten, deswegen hat er sich zurückgezogen und schaut sich das jetzt an. Was heißt das für die Waldorfschulentwicklung?
Die Waldorfschulentwicklung wird immer mehr, wenn wir nicht aufpassen, wenn nicht auch mal wieder ein paar Menschen zu denken beginnen und die pragmatische Linie erleben als Anthropologie, die wird immer mehr zur Gegnerin der anthropologischen Bewegung. Denn sie ist mittlerweile ein weitgehend ausgestattete Organisation. Ich möchte das zum Schluss etwas verdeutlichen. Bei Rudolf Steiner hieß es noch 1919. Nehmt dem Staat die Schulen ab, nehmt ihm das geistige Leben ab, gründet das geistige Leben auf sich selbst, lasst es durch sich selbst verwalten, dann werdet ihr dieses geistige Leben nötigen, den Kampf fortwährend aus seiner eigenen Kraft zu führen. Dann wird aber dieses geistige Leben auch von sich aus in der richtigen Weise zum Rechtsstaat und zum Wirtschaftsleben sich stellen können. Dann wird dieses geistige Leben auch der richtige Verwalter des Kapitals sein. Und wenn wir eine nüchterne Feststellung zur Gegenwart machen können, dann ist es die, dass wir keinen richtigen Verwalter für das Kapital haben. Weil wir als Waldorf-Schulbewegung uns haben integrieren lassen in das Bismarck'sche Modell und der ganze Laden expandiert jetzt erstmal europaweit, ist natürlich einen riesen neuen Knall geben wird, wenn es nicht wirklich wieder eine Dreigliederungsbewegung als eine Dreigliederungsbewegung geben wird. Das heißt nochmal konkret, das befreite Geistesleben wird soziales Verständnis ganz notwendig aus sich entwickeln. Und aus diesem Verständnis werden Anreize ganz anderer Art sich ergeben, als der ist, der in der Hoffnung auf wirtschaftlichen Vorteil liegt. Das heißt, wir sind an einer Situation angekommen gesellschaftlich, wo es tatsächlich wiederum geht, sich zu besinnen, bin ich nur in der Blase, Erich Fromm nannte das die bürgerliche Monade, einer Vorstellungswelt, die mir gar nicht mehr Weltwahrnehmung ermöglicht. Also bin ich eingekauft, so hat es nämlich Bismarck argumentiert, ich musste die Arbeiterschaft beschäftigen, dass sie mir glauben und nicht dem Unternehmer, der nämlich längst dabei war, ja, Zusammenhänge und zivilgesellschaftliche Armutsversorgung zu organisieren. Es war eine große zivilgesellschaftliche Bewegung im 19. Jahrhundert da, die durch Bismarck heruntergeschlagen wurde. Das muss man ja einfach nüchtern sehen. Also, gegenwärtig haben wir tendenziell verwandte Verhältnisse mit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wir sind nämlich alle in Verlockungen so ausgeliefert, die uns dieser Staat gegenwärtig wieder anbietet. Und ich möchte nur als Eurythmist eine der größten Absurditäten beim Namen nennen. Das ist der Eurythmie-Professor. Man muss sich das bitte einfach mal klar machen, was das heißt. Man meint, Eurythmie ist Staatsbank. Das kann in dieser Gesellschaft überhaupt eine Zukunft haben. Also ich weiß nicht, ob das spürbar ist. Nehmen wir mal Rembrandt. Ist es für Rembrandt bedeutsam, dass der Apparat Staatsaufsicht ist? Ja, da wissen wir, dass es ein Bündnis. Und die Frage ist noch, was wollen wir? Wollen wir eine Maschine? Wollen wir einen Apparat, wo alle irgendwann nebeneinander herlaufen und keiner mehr dem anderen zuhört? Oder wollen wir wirklich wieder originäre Zusammenhänge bauen? Und dann muss man das ganze Thema der Befreiung des Bildungslebens eine Etage tiefer nehmen, wieder ernster nehmen und auf der anderen Seite tatsächlich Assoziationsmomente schaffen. Du hast im Grunde aus der eigenen Erfahrung geschildert, dass du sowas tust. Du setzt auch unternehmerisches Geld frei. Das ist aber nicht so wahnsinnig.
Ja, ich werde eh nicht fertig. Danke erstmal.
Ja, vielen Dank, Thomas Bruder. Das war ein krönender Abschluss.